You're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast und zu einem neuen Retro-Film des Monats. Wir sind einem neuen Monat angekommen, wir brauchen einen neuen Film. Und ja, was soll ich sagen? Unser neuer Film ist The Day After Tomorrow, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ja, es scheint sich langsam rauszukristallisieren. Ich liebe Katastrophenfilme. Gar nicht so sehr, weil ich diesen Blick auf schlimme Dinger irgendwie toll finde, diese Sensationsgier habe oder einfach sehen will, wie es Leuten schlecht geht. Das ist es alles nicht. Sondern ich mag ganz gerne, wie diese Filme zeigen, dass solche Katastrophen aus den Menschen das Beste und das Schlechteste halt rausholen können. Ne? Das haben wir auch erlebt bei echten Unglücken. Wir haben es erlebt im Ahrtal, wie viel Hilfsbereitschaft da war. Wir haben es generell bei Umweltkatastrophen innerhalb von Deutschland gesehen. Wir sehen immer wieder die Spendenbereitschaft, wenn wie in der Türkei das große Erdbeben ist und sowas. Oder auch das, ja, kein Naturunglück, aber das ganze Thema in der Ukraine. Das heißt, diese Filme zeigen in einem relativ kleinen Kosmos eines 90, 100 Minuten, 2-Stunden-Film, was mit Menschen passiert, die in einer Katastrophensituation sind. Und The Day After Tomorrow macht das auch. The Day After Tomorrow hebt hier die Personen, die sich positiv daraus entwickeln, etwas mehr hervor, als es manch anderer Film macht. Aber ich finde, das macht er auf eine gute Art. Und deswegen gehört er zu meinen Lieblingsfilmen und deswegen müssen wir heute über ihn sprechen. Über einen Film, der aus dem Jahr 2004 stammt, deswegen ganz genau in unsere Retro-Filme gehört. Die sind ja immer so 20 Jahre alt bei mir. Und der Film hatte eine Altersfreigabe von 12 Jahren. Das heißt, wir haben einen Katastrophenfilm, der ohne groß Blut, ohne Körperteil, ohne sonst was auskommt. Laufzeit 2 Stunden und 4 Minuten, die einem aber nicht so lang vorkommen und die eigentlich heute gar nicht mehr so lang sind. Ne? 2-Stunden-Film ist ja schon fast kurz, wenn man so manchen Superheldenfilm sieht, der einen da mit 2,5-3 Stunden da in den Sitz prügelt. Ich bin ganz froh, wenn Filme mal nicht so lang sind. Deswegen 2 Stunden, 4 Minuten, vollkommen okay, genau meine Länge. Viel länger muss es nicht sein. Regisseur war auch hier Roland Emmerich. Roland Emmerich habe ich ja schon bei Independence Day gelobt. Ist ja auch eine Art Katastrophenfilm, nur halt mit einer Alien-Invasion. Und der steht noch für andere Katastrophenfilme wie 2012, der auch okay war. Und ja, das, der Tiefpunkt seiner Katastrophenfilme war für mich Moonfall, der erst ein paar Jahre alt ist. Aber er hat natürlich auch Actionfilme gemacht wie White House Down oder ähnliches. Ja, lass uns direkt in den Film einsteigen. Wir steigen direkt ein mit so einem kleinen Flug über die Gletscherlandschaften der Antarktis. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine Aufnahme war oder ob das schon eine CGI-Produktion war. Auf jeden Fall sah es ganz gut aus. Wir sehen ein Forschungsteam in der Antarktis und wir sehen dann im Rahmen dieser Bohrarbeiten, die sie durchführen, den Abbruch eines Gletschers in der Antarktis. Und das ist halt schon was, was in einem Film von 2004 dargestellt wurde und was ja immer wieder passiert. Und hier wird ja dargestellt, dass das eine total große Eisscholle ist, die abbricht. Und ja, wir hatten im Jahr 2017 den Abbruch eines relativ großen Gletschers, genau in diesem Larsen Shell, Shellfeld. Und da ist genau ein großer Gletscher abgebrochen, einer von der, mit der Größe von 5800 Quadratkilometern, also ungefähr zweimal das Saarland, ne? Das heißt, das, was da gezeigt wird, ist gar nicht so unrealistisch und das gilt halt für den ganzen Film. Die Sachen, die da passieren, können passieren, aber natürlich nicht in dieser stark gerafften Zeitspanne. Ne? Vieles davon kann realistisch sein, würde sich aber über eine längere Zeit erstrecken und natürlich auch teilweise nicht so heftig, sondern halt einen länger gezogenen Zeitpunkt. Trotzdem hat der Film eine sehr starke Fokussierung auf den Klimawandel, sehr starke Fokussierung auf, wie wir die Umwelt verschmutzen. Wir haben auch zwischendurch Kommentare, ja, der Himmel war selten so sauber und all so Sachen. Das hat also sehr stark hier den Fokus in dem Film gegeben. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, gerade heute immer mehr für uns ins Auge fassen müssen. Ja, es tut mir leid, ihr müsst auch bei einem Retrofilm durch so ein Thema durch. Wir müssen darauf achten, dass wir unser Klima nicht zerstören. Nicht für uns, sondern für die, die nach uns kommen. Ganz wichtiger Punkt. Ja, und diese Klimawarnung nimmt auch die Hauptfigur hier aus dem Wissenschaftsteam, Jack Hall, mit zu einer Klimakonferenz. Und Jack Hall wird gespielt von Dennis Quaid. Und Dennis Quaid kennen mit Sicherheit die meisten von euch noch. Der ist schon in sehr vielen Filmen aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob jeder so einen Lieblingsfilm mit Dennis Quaid hat. Bei mir kommt es immer so ein bisschen drauf an, auf welche Zeit man schaut. Ich finde, der hat sehr coole ältere Filme, Frequencies, zum Beispiel so einer, wo man ja auch so ein bisschen, Anführungsstrichen, so einen Zeitreisefilm oder Zeitverbindungsfilm haben. Die Reise ins Ich ist ein toller Science-Fiction-Film mit ihm. Er hat aber auch aktuelle Sachen gespielt, ne? Er hat bei Lawman mitgespielt, 8 Folgen. Er hat bei Full Circle mitgespielt, also man sieht ihn immer mal wieder. Ist also niemand, der vergessen wird. Ne? Goliath war auch so eine Serie, wo er auch 8 Folgen dabei war. Also ein Schauspieler, der immer wieder auftaucht. Und der auch wirklich ein guter Schauspieler ist. Muss ich sagen. Also mir gefällt er immer wieder gut. Klar, ist immer alles Geschmackssache. Aber ich mag Dennis Quaid in seinen Rollen und gucke ihn mir auch durchaus gerne an. Ja, was passiert natürlich wieder bei so einer Klimakonferenz? Die Regierungen sagen gerade schwerpunktmäßig hier hervorgehoben, die amerikanische Regierung. Ja, schön, dass ihr das jetzt machen wollt. Das interessiert uns heute aber nicht, denn wer soll es denn bezahlen? Das ist ja sowas, was wir ganz oft hören. Wenn es um Klimathemen geht, ja, nee, klar, würden wir gerne alles machen, aber nur, wenn es nichts kostet. Und auch das wird hier wieder aufbereitet, ne? Dass man, wenn man nichts tut, das ganz weitere Auswirkungen hat. Und die Auswirkungen sehen wir da, nämlich diese ganzen Wege zur Katastrophe werden wirklich schrittweise dargestellt. Wir haben so die kleineren Anfänge, wo wir einen Bericht aus Neu-Delhi haben, wo es auf einmal extrem schneit, was sie da gar nicht gewöhnt sind. Oder wo wir diese Temperaturabfälle im Meer haben, ne? Dass wir Georges Bank, Grönland, die Bojen so starke Temperaturverluste melden. Oder auch, dass wir sehr starken Hagel in Tokio haben, der vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Aber so extreme Hagelschauer haben wir in den letzten Jahren ja auch erlebt. Ne? Gibt viele Leute, die darunter gelitten haben, weil die Autos dann aussahen, als hätte man da mit einem Poffertiersblech drauf eingeprügelt. Also sowas ist nicht unrealistisch. Es wird halt immer weiter, baut sich das auf. Und das wird halt hier im Film halt überspitzt. Ne? Nach der Anfangsphase haben wir eine nächste Phase. Dann sehen wir von der ISS aus dieses Sturmtief, wie es sich bildet, was immer größer wird. Wir haben so Menschen, die darauf hinweisen, auf die Probleme, die wir verursachen. Wir haben zum Beispiel den Obdachlosen, der immer wieder eine Rolle spielt, der auf diese ganze Problematik, Abgase von Autos, Menge der Autos hinweist. Sehr platt, aber schon wichtig. Dann haben wir die Vögel, die quasi die Gegend verlassen. Und wir wissen ja alle, gerade Tiere reagieren extrem intensiv auf so Katastrophensituationen. Ich weiß das genau, wenn hier ein Gewitter aufzieht, dass unsere Tiere auch reagieren. Und je stärker das wird, desto mehr würden Tiere reagieren, gerade die Tiere, die Fluchttiere sind. Und das wird hier auch noch dargestellt mit dem Zoo, wo die Tiere unruhig werden, mit den Wölfen, die unruhig werden, die dann später auch ausbrechen und ihr Gebiet verlassen. Ja, und das wird halt immer weiter hochgesteigert. Das heißt, dieser Film versteht sich darin zu zeigen, zwar in einer extremen Form, aber generell zu zeigen, dass diese Auswirkungen von dem Klimawandel von Zeit zu Zeit immer schlimmer werden. Das ist ja genau das, wovor uns die Wissenschaft gerade auch warnt. Wenn wir jetzt nichts tun, dann werden in 10, 20, 30 Jahren die Auswirkungen immer stärker werden. Das hat Roland Emmerich hier halt extrem zusammengeschrumpft. Ne? Man hätte natürlich so einen Anthologiefilm machen können, wo das über längere Zeit ist, aber dann wäre der Effekt wahrscheinlich nicht ganz so stark gewesen. Ja, und dann haben wir die dritte Phase, die extreme Phase, wo dann der Hagel sich nach Los Angeles verlegt, wo wir extrem große Tornados über L.A. haben, wo schon dargestellt wird, dass sie Hollywood zerlegen, indem das Hollywood-Logo komplett zerstört wird. Wir haben den Dauerregen und die Überschwemmung in New York. Wir haben die Stürme, die sich zu Superzellen ausbilden und eine neue Eiszeit heraufbeschwören, weil sie die Temperatur so extrem runterziehen. Und wir haben dann am Endeffekt im Peak dieses Klimawandels haben wir das Auge des Sturms, wo die Temperaturen in Sekundenschnelle fallen, in Temperaturen, wo man einfach erfriert, sobald man das Gebäude verlässt. Und das ist halt wirklich so diese extreme Darstellung des Klimawandels, was hier im Film aber sehr gut gemacht wird. Wir haben immer wieder Phasen, wo wir diesen neuen Auswirkungen sehen und dann haben wir wieder Erzählphasen mit den Figuren. Das heißt, wir werden nicht immer nur bombardiert mit den Auswirkungen, sondern es werden immer Zwischenphasen gezeigt. Es wird immer wieder die Wissenschaft gezeigt, die das erforscht. Es wird die Regierung gezeigt, die träge, aber doch langsam reagiert. Und es wird immer wieder dieser Konflikt zwischen Wissenschaft und Regierung gezeigt. Ne? Die Wissenschaft hat am Anfang gesagt, wir müssen was tun. Die Regierung hat gesagt, wenn es Geld kostet, machen wir es nicht. Ja, und alles fast zu spät ist, hört man dann auf die Wissenschaften. Und man weiß jetzt, wir müssen evakuieren und es wird damit begonnen, die ganzen südlichen Staaten zu evakuieren, die nördlichen Staaten müssen ausharren, da muss man mit den Verlusten jetzt leben, die man nun mal verursacht hat, weil man nicht früher reagiert hat. Das ist ja genau unser Problem gerade. Aber auch durch dieses späte Reagieren werden die Auswirkungen auf alle gleich schlimm. Die Wissenschaft verliert ein sehr gutes Team in Schottland, was geleitet wird von Ian Holm, der relativ früh auch darauf hingewiesen hat. Ian Holm kennt ihr vielleicht noch als Bilbo Beutlin aus den Herr-der-Ringe-Filmen. Die verlieren wir durch die Superzellen am Ende. Wir verlieren auch in der Regierung den Präsidenten, der zu spät abreist und dann in den, ja, durch die Superzellen hat auch getötet wird. Und wir haben halt so eine, dazu noch so eine gesellschaftliche Ironie des Schicksals. Die reiche USA, die sich immer oben aufgesehen hat, muss Richtung Süden fliehen. Und das dann Richtung Mexiko, zu dem Land, was immer wieder, ja, ich weiß nicht, ob es ausgebeutet nehmen soll, aber es auf jeden Fall nicht sonderlich gut behandelt wird, immer so ein bisschen wie der kleine Stiefbruder behandelt wird. Und die denen halt jetzt helfen müssen. Und da merkt man halt wirklich, ja, das ist halt nicht nur so eine Katastrophe, nicht nur Auswirkungen rein auf die Natur, sondern auch auf die Gesellschaft. Und das ist halt auch etwas, was wir immer wieder merken, dass man halt nicht unbedingt die Leute ausgrenzen sollte, die jetzt weniger haben, weil vielleicht hat man irgendwann mal Bedarf, auch von denen Hilfe zu kriegen. Deswegen sollte man denen auch immer helfen. Und es wird ganz klar auch nochmal von der Wissenschaft ausgedrückt, der Planet stellt durch solche Katastrophen das Gleichgewicht wieder her. Das heißt, was wir auf dem Planet zerstören, das gleicht der Planet mit einer, in Anführungsstrichen, Reinigung wieder aus. Und das kommt ja auch immer häufiger hoch in so Katastrophentheorien, dass das halt so eine Art Bereinigung ist von dem, was hier passiert. Ne? Schwierige Sache. Und in all diesen Katastrophenszenarien, Spannungsfeld, Wissenschaft und Regierung finden dann noch ganz menschliche Geschichten statt. Nämlich einmal die Familiengeschichte zwischen Jack Hall, seinem Sohn Sam und seiner Frau, wo halt dieses Spannungsfeld zwischen Vater und Sohn sehr schlecht ist, weil der Vater seinen Job immer dem Sohn bevorzugt hat. Also wenn der Sohn irgendwelche bestimmten, wenn die im Urlaub waren oder bestimmte Ereignisse waren, war der Vater irgendwo auf Expedition, was natürlich nicht so gut gewirkt hat, hat natürlich auch zu Spannungen mit der Frau geführt. Und die beiden finden halt erst wieder zusammen, als ihr Sohn vermisst wird. Und als sie dann erfahren, wo er ist, in welcher Situation, in New York, in der Bibliothek quasi schon eingeschlossen, dann entscheidet sich der Vater, seinen Sohn zu retten. Das heißt, dann erkennt auch er, die Familie ist wichtiger als das, was hier in der Wissenschaft passiert. Selbst wenn es sehr wichtig für alle ist, trotzdem muss er sich um seine Familie kümmern. Und bricht dann damit auf, um seinen Sohn zu helfen. Und auch da haben wir wieder mit Verlusten zu kämpfen. Denn er verliert auf dem Weg seinen längsten Mitarbeiter, einen seiner besten Freunde, Frank Harris, der hier gespielt wird von J.O. Sanders, den ihr vielleicht als Bill Wheeler aus Blindspot kennt. Und er, also Jack, muss dann auf der anderen Seite seinen zweiten Kollegen, der immer so ein bisschen überheblich ist, auch helfen, und der erkennt halt auch, dass in der Überheblichkeit ein Fehler war. Das heißt, viele menschliche Entwicklungen, ne, der Vater, der halt erkennen muss, ja, meine Wissenschaft ist wichtig, aber meine Familie ist noch wichtiger, der seine Prioritäten umändern muss. Dann der seinen Freund verliert, weil er halt da auch zu spät reagiert, könnte man sagen. Dann der andere Kollege, der halt auch reagieren muss, das ist alles sehr schwierig. Und dann haben wir auf der Gegenseite Sams Mutter, Dr. Lucy Hall, die in einem Krankenhaus arbeitet. Das Krankenhaus wird eliminiert. Sie wird gespielt von Celia Ward, die ihr vielleicht als Präsidentin Lanford aus Independence Day 2 kennt. Und es ist halt ein Kind, was nur mit dem Krankenhaus evakuiert werden kann. Habe ich gerade evakuiert gesagt vorher. Auf jeden Fall wird das Krankenhaus evakuiert. Und das Kind kann nicht mehr evakuiert werden, weil alle weg sind. Sie entscheidet sich halt dann dafür, bei dem Kind zu bleiben. Und für diesen Einsatz wird sie dann belohnt, indem die beiden später doch noch abgeholt werden. Das heißt, dieses Aufopfern für Menschen wird hier auch dargestellt, dass man dafür auch belohnt wird, wenn man selbst wenn man vorher Verluste erleidet. Und auch das finde ich sehr schön dargestellt. Und auch Vater und Sohn werden dann in der Bibliothek wieder vereint. Das heißt, die Familiengeschichte kriegt am Ende dann ihr Happy End, auch wenn es auf dem Weg Verluste gibt. Dann haben wir die Liebesgeschichte zwischen Sam, gespielt von Jake Gyllenhaal, den ihr als Mysterio aus Spider-Man Far From Home kennt, und Laura, gespielt von Emmy Rossum, die ihr vielleicht als Fiona Gallagher aus Shameless kennt, oder, wie ich besser, als Christine aus Phantom der Oper. Sehr gute Singstimme. Und die beiden sind halt zusammen in einer Schule, man nehmen an der Wissensolympiade teil, und sind dann in New York, und ja, er rettet sie dann erstmal vor der Überflutung, weil sie hatte noch hat komplett selbstlos einer Familie geholfen, die hat nur Französisch versteht, hat da unterstützt und er rettet sie dann davor, dass sie bei der Überflutung hier getroffen wird, holt sie mit in die Bibliothek, die Familie kommt auch mit rein, sind also alle in Sicherheit. Dann hat er halt den Kontakt mit seinen Eltern, muss dadurch dafür aber ins Wasser, was natürlich sehr kalt ist. Da rettet sie ihn vor der Unterkühlung, weil sie ihn mit der Körperwärme wieder aufwärmt, was natürlich auch gut ist. Ne? Wir haben das ja alle schon mal gesehen. Unterkühlung des gesamten Körpers muss man immer erst den kleinen Blutkreislauf aufwärmen, bevor der Rest aufgewärmt wird. Und dann gibt es den ersten Kuss im Kaminzimmer, wo die sich aufhalten. Und ja, dann kommt später raus, sie hat eine Sepsis. Er besorgt ihr die Medikamente. Das heißt, bei den beiden gleicht sich immer so ein bisschen aus, dass sie sich gegenseitig retten, gegenseitig helfen. Und auch hier, Realismus ist ja auch an vielen Stellen doch wichtig. Gerade so eine Sepsis-Blutvergiftung, da braucht man halt Antibiotika. Und auch das wird hier entsprechend dargestellt. Sie wollen Antibiotika, Penicillin holen von einem Schiff, was reingespült wurde. Und auch das ist durchaus realistisch, wenn wir zumindest mal in Deutschland gucken. In Deutschland gibt es nämlich die Vorgabe nach dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Und dabei müssen Schiffe unter deutscher Flagge Antibiotika gerade bei der Hochseeschifffahrt mitführen. Das war jetzt ein russisches Schiff, aber ich denke mal, dass es solche Regelungen wahrscheinlich international gibt, weil wenn du auf hoher See bist, hast du halt keinen, der dir da helfen kann. Und das heißt, auch diese Liebesgeschichte findet dann ein Happy End am Ende, wobei beide vorher halt viel dafür tun müssen. Immer für den anderen da sein, den anderen retten und so weiter. Das heißt, auch da gibt es so Spannung, aber auch Entwicklung innerhalb dieser Beziehung. Ja, und dann zeichnet sich der Film halt, wie schon gesagt, durch so ein paar Logiksachen aus. Wir haben gerade über die Medikamente gesprochen, wir haben über die Medikamente auf dem Schiff gesprochen und es gibt auch noch viel mehr. Zum Beispiel haben die Gruppe rund um Sam, die sind ja in dem Penthouse würde ich jetzt sagen, Penthouse-Wohnung von JDs Vater. JD lernen sie kennen auf der Wissensolympiade, der wirkt erst wie eine Konkurrenz für Sam, ist aber am Ende wirklich ein reines ja, Setpiece, würde ich jetzt sagen. Der ist wirklich nur darum, die in dieses Haus zu bringen, um dafür zu sorgen, dass die da übernachten, dass sie nicht mehr nach Hause kommen, dass sie zur Bibliothek kommen. Also der hat nicht mehr sonst viel zu melden. Aber der sorgt auch dafür, dass sie halt in diesem Hochhaus sind mit den Luxusimmobilien und dass halt Sam entscheidet, nein, wir nehmen hier nicht den Aufzug, wir nehmen die Treppe. Logische Entscheidung. Im Katastrophenfall nimmst du halt keinen Aufzug, weil du weißt nie, ob ein Stromausfall kommt und du dann im Aufzug feststeckst, selbst wenn es die oberste Etage ist. Sehr gut gemacht. Dann haben wir den Fall mit dem Flucht vor der Überflutung. Das heißt, die flüchten wirklich die Bibliothek und die bleiben nicht vorne stehen und gucken sich dann an, wie das überflutet wird, sondern man sieht schon eine Szene, wo Sam noch schaut, wo er aber schon auf der Treppe nach oben ist. Das heißt, es wird schon dafür gesorgt, dass man weiter nach oben flüchtet. Auch das ist logisch. Das sollte man so auch machen, gerade wenn eine Überflutung kommt. Wir haben es in Fällen von Tsunamis gesehen oder gehört, dass da auch die Menschen immer gesagt haben, man muss nach oben flüchten. Und das hat auch Franz Schätzing sehr gut in seinem Buch gemacht, im Schwarm, dass er das wirklich gut dargestellt hat. Dann die nächste wichtige Entscheidung, in der Bibliothek bleiben, statt rauszugehen. Da muss man natürlich jetzt bedenken, wir haben ja über die Zeitspanne gemerkt, wie schnell sich diese Katastrophe ausbreitet. Das heißt, wir merken, das geht so schnell vonstatten, dass man daraus schließen kann, wenn man ein bisschen schlussfolgert, dass wir zu Fuß vor dem nicht fliehen können, was da auf uns zukommt und dass es eher schlechter als besser wird. Das hat Sam ja auch am Telefon von seinem Vater erfahren. Und deswegen ist es viel sinnvoller, in der Bibliothek zu bleiben, als rauszugehen und sich da auch einen Raum zu suchen, wo man sich aufhalten kann, wo man Wärme hat, wo man Verpflegung hat. Und auch da ist es gut, dass die halt die Verpflegung plündern, selbst wenn es nur Süßigkeiten und Co. ist, dass sie das alles in einen zentralen Raum holen, um es da aufzubewahren. Was ich als nicht ganz so sinnvoll ansehe, ist, dass sie primär darauf setzen, die Bücher zu verbrennen, wobei wir vorher noch die Szene der Bibliothek gesehen haben, wo sämtliche Leute auf den Stühlen saßen und diese Stühle werden einfach nicht verbrannt. Die werden halt als Schneeschuhe genutzt. Aber bei der Menge an Stühlen, die da drin sind, hätte man die auch durchaus verbrennen können. Also das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Was hingegen total sinnvoll ist, ist der Tipp von unserem Obdachlosen, der sagt, Papier unter der Kleidung ist eine super Wärmeisolation. Deswegen haben wir auch mittlerweile so Dachisolationen, die auch aus Zellulose bestehen, also aus dem Bestandteil des Papiers. Das heißt, auch das macht durchaus Sinn. Und auch, ja, so Opferentscheidungen, ne, dass sich der Freund von Jack opfert, weil er halt einfach sonst die anderen beiden auch mit in den Tod reißen würde. Das macht in dem Fall Sinn. Das ist zwar schwer, aber es macht Sinn. Genau auch macht es Sinn, Türen zu schließen, um Kälte draußen zu halten. Oder Wärme drin. Ne? Wir sehen das sowohl bei der Expedition, wo der Vater ja mit seinem überbleibenden Begleiter sich in eine, ja, irgendwie ein Fastfood-Ding reinstürzt und dahinter den alles schließt und das Fett entzündet, um Wärme zu haben. Und auch in der Bibliothek, wo sie die Tür verschließen zu ihrem Raum, um halt die Kälte, die extreme Kälte zumindest temporär auszusperren und die Wärme im Raum zu halten. Auch das ist sinnvoll. Das heißt, es gibt viele logische Entscheidungen, die gerade für den Bereich Survival hier sehr wichtig ist. Und das Ganze wird dann noch verknüpft mit wirklich tollen Bildern. Wie gesagt, die Kamerafahrt über die Antarktis sieht klasse aus. Der Flug in diese riesige Zelle rein, wo dann der, ich weiß, ein Militär- oder privater Konvoi, wo die da erfrieren, sah stark aus. Die Flutfelder, die man New York sieht, steht stark aus. Sie haben natürlich auch nicht so tolle Sachen. Die Wölfe sehen so ein bisschen, geht so aus. Ne? Aber an sich hat auch Roland Emmerich hier, genau wie bei Independence Day und wie später bei 2012, wirklich tolle Bilder erfasst, Bilder geschaffen, die auch im Gedächtnis bleiben. Ja, und am Ende gibt es dann die Umkehr der Regierung. Der jetzt Präsident, vorher Vizepräsident, sieht seinen Fehler ein. Er dankt den Ländern, die man lange als dritte Weltländer betrachtet hat, als Retter der Welt. Und ja, vielleicht sollten wir heute schon dran denken, dass auch andere Länder, die vielleicht heute nicht so gut gestellt sind, uns aber durchaus helfen können und die deswegen auch weiter unterstützen sollten. Ja, und wir kriegen halt dann noch dieses letzten Kommentar zu dem Klimawandel, zu der Klimareinigung, was ja angekündigt wurde im Film. Nämlich die Kollegen auf der ISS sagen, die Luft war noch nie so klar wie am heutigen Tag. Ja, und das ist halt sowas, was auch im Gedächtnis bleibt. Ne? Wir müssen halt dafür sorgen, dass wir das Klima nicht komplett zerstören. Und da können wir nur dran arbeiten, indem wir für den Klimawandel mit eingestehen, indem wir sagen, wir müssen von der Kohle weg, wir müssen hin zu erneuerbaren Energien, wir müssen vielleicht auch vom Verbrenner weg, müssen dazu Alternativen wie Elektro, wie nachfolgende Modelle. Wir müssen alle so ein bisschen dran arbeiten, dass wir nicht unnötig Dreck rauspusten, dass wir unnötig Müll rauswerfen. Und das ist so ein bisschen was, was durch diesen Film angeheizt wurde und was, glaube ich, heute wichtiger denn je ist. Aber selbst wenn das kein Thema ist, was euch interessiert, kriegt ihr hier einen guten Actionfilm, einen guten Katastrophenfilm mit interessanten Charakteren, mit sympathischen Charakteren, mit Charakterentwicklung über den Film und einer Geschichte, die in einem größtenteils Happy End endet. Und deswegen mag ich diesen Film. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie findet ihr also The Day After Tomorrow? Und habt ihr andere Katastrophenfilme, die ihr noch viel lieber mögt? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt Just Bring It, der Nerd-Podcast.
This is Dave Bradshaw, and you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.